Ja, ich möchte euch jetzt auch ganz herzlich willkommen heißen zu unserer Stunde unter dem Wort Gottes. Ja, dass er uns auch heute wieder offene Herzen schenkt, damit wir sein Wort hören, damit wir es verstehen, damit wir es in unseren Herzen aufnehmen und dass es dann auch in unserem Leben wirklich zur Wirkung kommt, sich wirklich da entfalten kann. Ja, wir machen Fortsetzung im Johannesevangelium und heute geht es um die Verse 18 bis 30 aus dem 13. Kapitel des Johannesevangeliums. Hören wir zunächst mal auf die Worte. Also Johannes 13, 18 bis 30. Es geht hier nach der neuen Genfer Übersetzung. Ich rede nicht von euch allen. Ich kenne die, die ich erwählt habe. Aber was in der Schrift vorausgesagt ist, muss sich erfüllen. Der, mit dem ich mein Brot geteilt habe, hat sich gegen mich gewandt. Ich sage euch das schon jetzt, bevor es eintrifft, damit ihr, wenn es dann geschieht, an mich als den glaubt, der ich bin. Ich versichere euch, wer jemand aufnimmt, den sende ich, nimmt mich auf, und wer mich aufnimmt, nimmt den auf, der mich gesandt hat. Danach erklärte Jesus bis ins Innerste erschüttert, ich sage euch, einer von euch wird mich verraten. Die Jünger sahen sich bestürzt an, sie konnten sich nicht denken, von wem er sprach. Der Jünger, den Jesus besonders lieb hatte, hatte bei Tisch seinen Platz unmittelbar an Jesu Seite. Simon Petrus gab ihm durch ein Zeichen zu verstehen, er solle doch Jesus fragen, von wem er gesprochen habe. Da lehnte sich jener Jünger so weit zu Jesus hinüber, dass er ihn unauffällig fragen konnte, Herr, wer ist es? Ich werde ein Stück Brot in die Schüssel tauchen, antwortete Jesus. Und der, dem ich es gebe, der ist es. Er nahm ein Stück Brot, tauchte es in die Schüssel und gab es Judas, dem Sohn von Simon Iskariot. So wie Judas das Brotstück genommen hatte, ergriff der Satan Besitz von ihm. Da sagte Jesus zu Judas, tu das, was du vorhast, bald. Keiner von denen, die mit am Tisch waren, verstand, weshalb er das zu ihm sagte. Da Judas die gemeinsame Kasse verwaltete, dachten einige, Jesus habe ihm den Auftrag gegeben, das einzukaufen, was für das Fest nötig war. Oder er habe ihn angewiesen, den Armen etwas zu geben. Als nun Judas das Brot gegessen hatte, ging er sofort hinaus und es war Nacht. Ja, Herr Jesus Christus, hier zeigst du dein königliches Walten, bringe Angst und Zweifel selbst zur Ruhe. Du wirst allein ganz recht behalten, mach uns still und rede du. Ja, liebe Geschwister, wenn ich noch mal hier diesen Vers 21 vorlesen darf, danach erklärte Jesus bis ins Innerste erschüttert, ich sage euch, einer von euch wird mich verraten. Und dann der Vers 23, der Jünger, den Jesus besonders liebte, hatte bei Tisch seinen Platz unmittelbar an Jesu Seite. Ja, was für ein krasser Gegensatz, liebe Geschwister. Was für ein krasser Gegensatz. Und ich denke, in der Menschheitsgeschichte gibt es wahrscheinlich nicht viele Personen mit einer dermaßigen Dramatik, mit einer derartigen Tragik wie Judas von Iskariot. Nicht über ihn und die dazugehörigen Textpassagen zu reden, ja, ist vielleicht nicht ganz so einfach, liebe Geschwister. Mich der Fall Judas ist uns zwar bekannt, wenn wir so an die Passionsgeschichte denken, aber wenn man mal so die Predigtarchive durchforstet, die Archive vergangener Zeiten, die aktuellen, dann hat man wirklich so den Eindruck, dass man sich nicht unbedingt danach drängt, sich in diese Sache da zu vertiefen. Man kann sich natürlich fragen, woran liegt das? Liegt es einerseits daran, dass es ja nicht unbedingt eine schöne, eine erbauende Geschichte ist? Oder liegt es vielleicht eben auch daran, an einer Tatsache, nicht, dass der Fall Judas manche Fragen aufwirft, auf die wir vielleicht nicht die richtige Antwort finden. Aber auf jeden Fall kann ich mir vorstellen, dass schon manche über Judas nachgedacht haben, über ihn geschrieben haben, über ihn gepredigt haben, liebe Geschwister. Aber kennen wir wirklich seine Motive, warum er Jesus verraten hat? Kennen wir sie wirklich oder bleibt da ein großer Teil wirklich im Dunkeln? Was war es? War es vielleicht der Versuch, Jesus in eine Situation zu bringen, aus der er sich nicht so einfach herausmanövrieren kann, wie er das damals ja mehrmals im Tempel getan hat, in Jerusalem, wo er sich dem Zugriff der Feinde entzogen hat? Nicht, dass er jetzt endlich mal seine Macht offenbaren müsste. Wir wissen es nicht. Inwieweit spielte die Habgier bei ihm eine Rolle? Nicht, wir wussten ja, dass er damit Probleme hat, dass er Spendengelder veruntreut hat, dass er jemand war, der schlecht zwischen mein und dein unterscheiden konnte, Judas. Nicht, fragte ich es auch, ob er wirklich mit dem Herzen bei Jesus Christus war oder ob er letztendlich nur ein Mitläufer war, nicht der Jesus für seine eigenen Interessen, für seine eigene Sache, für seine eigene Erwartung da vor den Karren gespannt hat. Aber nichtsdestotrotz stellen wir uns mit Gottes Hilfe diesem Text. Und dieser Text fängt ja gleich mit einer ganz interessanten Aussage Jesu an, wenn es da im ersten Teil von Vers 18 heißt, das sage ich nicht von euch allen. Ich weiß, welche ich erwählt habe. So, und wenn man jetzt mal so ein bisschen zurückgeht im Johannesevangelium, Johannes 6, Vers 70, da lesen wir, dass Jesus aber 12 erwählt hatte. Nicht? Und hier hat man wirklich den Eindruck, hier macht er klar, dass diese Erwählung im vollsten Sinne des Wortes aber eben nicht für alle gilt. Offiziell 12 erwählt, aber ja, wie soll man es ausdrücken? Geistlich eben nur 11, liebe Geschwister. Und er hat das ja in seinem hohen priesterlichen Gebet, worauf wir ja noch in den nächsten Monaten kommen, da hat er das ja so ausgedrückt. Die du mir gegeben hast, die habe ich behütet. Und keiner von ihnen ist verloren gegangen. Und jetzt kommt es. Als nur der Sohn des Verderbens, damit sich die Schrift erfüllte. Natürlich, das wissen wir. Die Schrift sollte sich erfüllen. Das ganze Geschehen um Jesus Christus herum, sein Leiden, sein Sterben, nicht nach dem festgesetzten Ratschluss des lebendigen Gottes, können wir in der Apostelgeschichte 2, Vers 23 nachlesen. Aber eben nicht in einem fatalistischen Sinne, liebe Geschwister, sondern diese Tat Judas geschah ja schon aus eigenem Antrieb, auch wenn sie, also die Tat, ihren Ursprung in dem Widersacher Gottes hatte. Nicht? Und so kam im Hinblick auf Judas eben das, was da wirklich kommen sollte. Und es ist ja schon interessant zu sehen, wie sich der Abstieg des Judas so vollzog. Wir haben ja gerade den Vers Johannes 6, Vers 70 erwähnt. Da hatte der Herr ihn einen Teufel genannt. Ja, da hatte er ihn einen Teufel genannt. Und dann geht es weiter, ständig bergab. In Johannes 13, Vers 2 lesen wir, dass der Widersacher ihm diese Tat ins Herz eingepflanzt hat. Nee, und dann beschreibt das ja so wunderbar Jakobus in seinem ersten Kapitel, so ab Vers 15, wie es wirklich ständig bergab geht, nicht die Lust empfängt und die ist dann drauf und dran, wirklich Sünde und Tod zu gebären. Und dann geht es bei Judas weiter, nicht dass sich dann der Widersacher nicht des Judas bemächtigt, der dann zu dieser Tat bereit war. Judas, da fährt der Widersacher ein, nicht? Und das krasse Gegensatz ist eben bei den Gläubigen, da kehrt also der Heilige Geist ein bei der Wiedergeburt, bei der Bekehrung. Man kann diesen Abstieg des Judas, man kann ihn auch noch indirekt auf eine andere Art und Weise zeigen, auf eine andere Art und Weise demonstrieren. Und zwar, wenn wir mal das Neue Testament in Hinblick auf die Erwähnung des Namens Judas durchforstet, dann stößt man so auf ungefähr 5 Gelegenheiten oder 5 Begebenheiten aus seinem Leben, die alle etwas mit dem Verb gehen zu tun haben. Und das fängt ja an, Matthäus 26, Vers 14, dann ging Judas zu den hohen Priestern. Und wir wissen ja, was das bedeutete. Dann Johannes 13, Vers 30, also einen Vers aus unserem Text heute. Und er ging sofort hinaus. Dann Lukas 22, Vers 47, jetzt die Situation im Garten Gethsemane. Er ging vor ihnen her und nahte sich Jesus, um ihn zu küssen. Und dann Johannes 18, Vers 6, er und sie gingen rückwärts und fielen zu Boden. Ja, und dann der katastrophale Schluss, Matthäus 27, Vers 5, er ging hin und er hängte sich. Und liebe Geschwister, als ich mich mit diesem Text wirklich befasst habe, bei alledem stellt sich für mich eine Frage, warum nahm Jesus Judas bei sich auf und vor allen Dingen, warum hat er ihn so lange, 3 Jahre lang ausgehalten, drei Jahre lang ertragen oder sagen wir 3 Jahre lang in Geduld getragen, liebe Geschwister. Nicht bis er ihn jetzt in dieser Situation hier unausweichlich ans Licht drängt, nicht, sodass ihm die Gemeinschaft mit Jesus und mit den anderen Jüngern fast unerträglich wurde. Und Jesus deutete es ja im zweiten Teil des Verses 18 an. Er sagte, da ist ja ein Wort aus dem Psalm 41, dieser Vers 10, der, mit dem ich mein Brot geteilt habe, hat sich gegen mich gewandt. Nicht, anscheinend sah sich Jesus also nicht genötigt oder fühlte sich eben noch nicht gedrängt, Judas von sich zu tun, da wirklich ehe dieser Verrat endgültig war. Insofern, ja, man möchte sagen, insofern war das alttestamentliche Wort aus Psalm 41, war letztendlich, ja, ein Wort für Jesus Christus, Das heißt, ja, er muss das Böse auch diese Zeit lang wirklich tragen, wirklich durchhalten, wirklich aushalten, sodass man bis ihm Judas dann eben diesen Fußtritt gab, ja. Und somit war auch das für Jesus, nicht dieses Aushalten 3 Jahre lang, somit war das auch für Jesus ein Gehorsamsschritt gegenüber seinem Vater. Nicht, dass er Judas eben so lange ausgehalten hat, so lange in Geduld auch getragen hat. Ja, und eine weitere Frage, liebe Geschwister, das wissen wir alle, eine weitere Frage, die sich in Bezug auf Judas immer wieder stellt, nicht, war also Judas zur Verdammnis vorherbestimmt? Nicht, an dieser Frage, da kommt man ja fast nicht vorbei. Nicht, also gibt es möglicherweise neben der Auserwählung zum ewigen Leben eben auch eine Vorherbestimmung zur Hölle oder zur Verdammnis oder zum ewig getrennt sein? Wie ist das mit einem Pharao? Mit einem Esau, mit einem Saul oder eben hier wie mit einem Judas oder mit all denen, die in der Tat verloren gehen. Wie ist das mit denen? Nicht, wie ist der Judas in diese grauenvolle Situation hineingekommen, aus der er sich mit eigener Kraft gar nicht mehr wirklich befreien konnte? Natürlich können wir sagen, es gab genügend Böses in Judas, sodass er sich immer mehr von Jesus Christus entfernte. Sich immer mehr von ihm distanzierte. Das ist richtig. Nicht, aber jetzt kommt ja das Entscheidende hinzu. Wenn dann der Herr seine Gnade zurückhält, liebe Geschwister, dann braucht er nicht viel zu tun, der lebendige Gott. Das ist ja fast ein passives Verhalten. Nicht, wenn er seine Gnade zurückhält, ja, dann ist der Mensch total seine eigenen Sünden überlassen und ausgeliefert. Tja, und es gibt kein Zurück, liebe Geschwister, es gibt kein Zurück. Und wenn er dann das noch in der Ewigkeit getrennt von Gott lebt, dann erst recht, liebe Geschwister, total der Bosheit wirklich überlassen. Also Gott braucht gar nicht viel zu tun, liebe Geschwister. Gott braucht gar nicht zu viel zu tun. So hat der Judas das auf der Erde erlebt. Ja, und so traurig es ist, man muss sagen, so wird sich das für ihn in der Ewigkeit fortsetzen. So wird sich das fortsetzen. Das heißt, wir brauchen gar nicht über Vorherbestimmung hier zur Verdammnis brauchen wir gar nicht zu diskutieren. Gott braucht nicht viel zu tun. Er braucht nur seine Gnade zurückzuhalten und dann erledigt sich der Mensch von selbst. Dann erledigt er sich von selbst. Nicht, was er dagegen aktiv betreibt, der lebendige Gott, das ist natürlich die Errettung von Menschen. Nicht, und wir, liebe Geschwister, wir, die wir zu Jesus Christus gehören, wir, die wir ihm nachfolgen, tja, das muss man in aller Nüchternheit, wir wären nicht besser als Judas. Wir wären nicht besser als Judas und würden auch uns aufgrund unserer vorhandenen Sünden und aufgrund unserer vorhandenen Bosheit, wir würden uns selbst auch zugrunde richten. Liebe Geschwister, wenn wenn es nicht in unserem Leben dieses entscheidende Wörtchen gegeben hätte und es fortlaufend bis zum Ende geben wird, dieses Wörtchen behüten. Dieses Wörtchen behüten, liebe Geschwister. Nicht? Und so kann man sagen, der lebendige Gott hat seinem Sohn Jesus Christus einige gegeben, die er behütet, und die anderen überlässt er sich selbst. Nun kannst du natürlich die Frage stellen, warum macht das Gott so? Da muss ich dir sagen, das musst du jetzt erstmal so stehen lassen. Nicht? Also Gott gibt seinem Sohn einige, die er behütet, und die anderen überlässt er sich selbst. Gehen wir jetzt einen Schritt weiter und schauen uns mal die Reaktion der Jünger an. Nicht, als Jesus in Vers 21 sagt, einer unter euch wird mich verraten. Ist ja auch interessant, dass er das so formuliert. Er nennt ja nicht sofort den Namen, hätte er ja tun können. Er nennt also nicht sofort den Namen, spricht also nicht sofort den Urteilsspruch über Judas. Man kann sich auch hier fragen, warum hat Jesus das so gemacht? War das für den Judas eine allerletzte Frist? War das für den Judas wirklich eine allerletzte Chance? Aber wie war nun die Reaktion der Jünger? Wir lesen, da sahen sich die Jünger untereinander an und ihnen wurde bange, von wem er wohl redete. Also niemand sagte, Herr, ich kann das doch nicht sein, ich bin doch gar nicht in der Lage zu so etwas Bösen, liebe Geschwister. Nein, sie stellen sich alle in Frage, sie sind alle total verunsichert, dass es möglicherweise jeden Einzelnen treffen könnte. Und interessant in diesem Falle mal die Parallelstelle dazu zu lesen, und zwar in Matthäus 26, Vers 22, da heißt es sogar, dass jeder von den Jüngern fragte, ich bin es doch nicht, Herr, also einschließlich Judas, obwohl der Verrat da bereits schon eine beschlossene Sache war. Aber indem sich Judas so den übrigen anschloss, nicht, wollte er wahrscheinlich jeden Verdacht davon sich ablenken. Nicht, er hatte die Heuchelei im Grunde genommen so geschickt betrieben, dass die anderen ihn in diesem speziellen Punkt nicht erkannten. Dass sie das nicht erkannten, liebe Geschwister. Und das Traurige ist ja, das gibt es auch leider in Gemeinden, dass man sich den übrigen anpasst, obwohl man sich längst im Innern, in seinem Herzen von der Gemeinde, von Jesus Christus und seinem Wort verabschiedet hat. Nicht? Man macht äußerlich noch mit, wie üblich, und irgendwann ist man dann plötzlich verschwunden. Und liebe Geschwister, wir sollten uns nicht überschätzen. Ja, das macht diese Judas-Geschichte wirklich so ganz krass deutlich. Denn wenn Gott uns als seine Kinder nicht bis heute behütet, man kann das heute in diesem Gottesdienst nicht oft genug betonen. Nicht, wenn er uns bis heute nicht behütet hätte und wenn er uns wirklich nicht bis ans Ende weiter behüten würde, nicht, dann gingen auch wir, jeder einzelne von uns, den Weg des Gottlosen. Ganz klar. Und dabei muss uns Gott, wie wir vorhin schon gesagt haben, er muss uns dabei nicht aktiv in die Verstockung führen, wie er das damals mal ausnahmsweise da bei dem Pharao gemacht hat. Das muss er gar nicht machen. Er kann durchaus passiv bleiben. Nicht, er braucht uns nur uns selbst zu überlassen. Wie gesagt, dann richten wir uns selbst zugrunde mit unserer Bosheit und mit unserer Verdorbenheit. Und dass wir eben nicht den Weg des Gottlosen gehen, hängt damit zusammen, dass Gott aus für uns unerklärlichen Gründen in seiner unverdienten Gnade uns wirklich bis zum heutigen Tage vor dem Bösen da bewahrt hat. Und liebe Geschwister, das müssen wir vorbehaltlos sehen, dass in uns allen das Potenzial des Heuchlers, des Mörders, des Verräters, was weiß ich, des Lügners, des Unzüchtigen steckt. Das müssen wir vorbehaltlos sehen. Wenn Gott nicht und so weiter. Und wenn wir so die Biografien mancher Massenmörder oder Schwerverbrecher lesen, stehen wir ja durchaus in der Gefahr, dass wir sie verachten, dass wir sie verurteilen. Nun ist es aber so, dass unter den Gottlosen und unter den Ungläubigen nicht alle Massenmörder und Schwerverbrecher sind. Nicht, aber das hängt sicherlich nicht damit zusammen, dass dieser Großteil besser ist als dieser furchtbare, schreckliche kleine Rest, sondern damit, dass Gott in seiner Gnade, ja, wie soll man das sagen, noch so eine aufhaltende Macht über die Menschheit hält. Damit hängt es also allein zusammen. Und der Fall Judas, der zeigt uns in aller Deutlichkeit, welche abgrundtiefe Sünde wirklich in uns allen steckt. Nicht, wozu wir wirklich fähig sind. Und die Bibel sagt es ja ganz klar, in uns wohnt nichts Gutes in unserem Fleisch. Und das Erschütternde ist, dass das von den Menschen verkannt wird. Ich erlebe das immer wieder, wenn man sich in diesem speziellen Punkt mit Menschen darüber unterhält. Nicht, dass sie immer noch meinen, da ist ein guter Kern, steckt in mir drin. Und man sieht es auch daran, dass, wenn zum Beispiel da jemand entlarvt worden ist, was weiß ich, weil er ein Kind umgebracht hat oder weil er sich an einem Kind sexuell vergriffen hat, und die Nachbarn nicht den Reportern dann Folgendes mitteilen, dass sie den Reportern sagen, können wir überhaupt nicht verstehen, dass dieser Mann zu so einer Tat fähig gewesen ist. Der war doch immer so nett, so freundlich, so hilfsbereit. Nicht, und der Umgang mit seinen Kindern hervorragend, das war doch in der Tat ein guter Mensch, wir können das überhaupt nicht fassen, dass er zu so einer Tat fähig war. Ja, das, wie gesagt, das erlebt man immer wieder so in Gesprächen. Aber diese Tatsache, Menschen, sage ich mal, ganz bewusst in der Öffentlichkeit, weil sie irgendwas Schweres oder weil sie irgendeinen Fehler gemacht haben, nicht in der Öffentlichkeit zu verachten, sie bloßzustellen, sie verurteilen, ist das eine. Und ich kann mir vorstellen, wir alle würden das schon verurteilen, Menschen dann wirklich so bloßzustellen. Aber Vorsicht. Vorsicht, liebe Geschwister. Es kann auch eine latente Empörung geben, kann über mich kommen, die keiner mitbekommt. Und ich muss ehrlich gestehen an dieser Stelle, ich ertappe mich da immer wieder. Und zwar nur einfaches Beispiel, wenn ich sehe, wie zum Beispiel Christen ihre Ehe nicht hinbekommen und ich mich dann hinstelle und zu mir selbst sage, dann können sie sich denn nicht an das Wort Gottes halten, nicht können sie denn nicht im Gehorsam vor Gott wirklich auf die Knie gehen und das Problem gemeinsam mit ihm lösen, glauben die denn, dass Gott nicht dazu in der Lage ist und so weiter, wie auch immer ich das alles ausdrücke. Es gibt auch diese latente Empörung. Aber die bekommt keiner mit. Nicht? Und da ertappe ich mich immer hin und wieder nicht, dass das in meinem Leben geschieht. Natürlich sollen wir uns ermahnen, vollkommen richtig. Aber bitteschön immer wieder unter dem Gesichtspunkt von 1. Korinther 10, Vers 12, wo es da heißt, wer sich lässt dünken, er stehe, der mag wohl zu sein, dass er nicht fällt. Nicht? Oder an anderer Stelle sagt Paulus in 1. Korinther 4, Vers 7, wer gibt dir denn einen Vorrang? Was hast du, dass du nicht empfangen hast? Wenn du es aber empfangen hast, was rühmst du dich dann, als hättest du es nicht empfangen? Nicht, ich habe keinen Vorrang. Ich habe keinen Vorrang, bleiben wir bei dem Beispiel, was wir vorhin genannt haben, ich habe keinen Vorrang vor Versagern in der Ehe. Habe ich nicht. Und natürlich auch vor anderen Sündern. Denn wenn Gott mich eben in seiner Gnade nicht behütet hätte bis zum heutigen Tage, dann ist die Frage, wie sähe es in meiner Ehe, wie sähe es vielleicht in meiner Familie aus, liebe Geschwister. Und deswegen gibt uns dieser Text wirklich auch einige Ratschläge mit auf den Weg, mit auf unser persönliches Glaubensleben. Nicht, dass wir Gott immer wieder die Ehre geben, dass wir Gott immer wieder von Herzen danken, dass er sich wirklich unser erbarmt hat, dass er uns unverdientermaßen Glauben geschenkt hat und dass er uns wirklich bis zum heutigen Tage in seiner Treue festgehalten hat. Das andere ist, was ich mitgeben möchte, ist, beobachte auch immer wieder dein eigenes Herz. Beobachte immer wieder dein eigenes Herz. Denn die Bibel sagt, Sprüche 4, Vers 23, behüte dein Herz mit allem Fleiß, denn daraus quillt das Leben. Oder in Jeremia 17, Vers 9, überaus trügerisch ist das Herz und bösartig, wer kann es ergründen? Das heißt also, lass es nicht zu. Lass es wirklich nicht zu, dass sich ein, ja, so ein sündiges Verhaltensmuster in deinem Herzen festsetzt. Wenn du zum Beispiel zu schlechtem Reden neigst, dann bekämpfe es sofort mit Gottes Hilfe. Denn wenn du das nicht tust, wenn du das nicht bekämpfst, wenn du diesem keinen Einhalt gebietest, nicht, dann verfestigt sich diese Unart in deinem Herzen dermaßen, dass du irgendwann schon gar nicht mehr merkst, dass dieses böse Reden zu einer Gewohnheit geworden ist. Nicht, und so war das bei Judas, nicht, das Verhältnis zum Geld, das war ja für ihn ein echtes Problem. Der konnte sich nicht freuen, dass Jesus durch Maria diese Ehre zuteil wurde. Ich weiß nicht warum. Vielleicht war er wirklich bitter enttäuscht von Jesus Christus. Vielleicht hat er vollkommen andere Erwartungen von ihm gehabt. Aber er hat diese Haltung in seinem Herzen eben nicht korrigiert. Er hat sie eben nicht korrigiert. Und ja, und dann ist eben halt das daraus geworden. Nicht, dann fängt plötzlich die bittere Wurzel an zu wachsen. Und du verhärtest dich immer mehr und er hat sich immer mehr verhärtet, sich innerlich immer weiter von Jesus Christus entfernt, ne? Bis es dann zum Schluss hieß, da fuhr der Satan in ihn. Und deshalb bitte Gott immer wieder, deshalb, das ist das Letzte, was wir mitnehmen wollen, deshalb bitte Gott immer, dass er dir den wahren Zustand deines Herzens aufzeigt. Das hat ja David gemacht, nicht? Wir haben ja heute diesen Leitvers. Das hat ja David gemacht. Bitte ihn darum, dass er, ja, wie darf man sagen, dass er dir ein Frühwarnsystem in dein Herz einpflanzt. Bitte ihn immer wieder darum. Denn du kannst ja nie davon ausgehen, dass du nicht auf bösem Wege bist. Kannst du ja nie von ausgehen. Nicht? Und deswegen rufe den Herrn wirklich jeden Tag an, dass er nicht aufhört, dein Herz wirklich zu erforschen und es zu behüten. Also, liebe Geschwister, es gibt überhaupt keinen Grund, sich über Judas zu erheben. Keinen Grund. Und was uns diese Judas-Geschichte auch noch zeigt, liebe Geschwister, ist ja auch noch etwas Erschütterndes, dass wir in der Gemeinde Gottes auch immer, so wie es Paulus sagt, dass wir immer mit falschen Brüdern zu rechnen haben. Oder falschen Geschwistern. Immer wieder zu rechnen haben. Ich meine, das sehen wir schon hier an diesem alttestamentlichen Wort, was wir schon mehrere Male zitiert haben. Auch mein Freund, dem ich vertraute, der mein Brot aß, hat die Verse gegen mich erhoben. Ich meine, auch wenn sich dieses Psalmwort des Herrn hier auf den Verrat des Judas bezieht, aber ich denke, besitzt dieses Wort schon ein gewisses Maß an Allgemeingültigkeit. Nehmen wir nur mal ein klassisches Beispiel aus dem Alten Testament. Und zwar der Verrat, den David durch seinen Freund Ahitophel erfahren hatte. Nicht, wir kennen alle diese Geschichte. Als Davids Sohn Absalom sich gegen seinen Vater da erhob, schloss sich zur großen Enttäuschung des Davids, der Ahitophel, dieser Revolte an. Nicht, und Ahitophel war ja nicht irgendwer. Es war ja der engste Vertraute und Berater Davids. Und jetzt beriet er Absalom. Nicht, und er machte dem Absalom klar, deiner Eroberung über Jerusalem, das bleibt so lange nur ein Scheinerfolg, bis du nicht eher ruhst, dass du deinen Vater umgebracht hast. Nicht? Und so hetzte er ihn gegen ihn auf, bis er ihm nicht ruhte, dass er ihn wirklich umgebracht hat. Und der Rat schien aufzugehen. Und David befand sich auf der Flucht und erfuhr von diesem Plan. Und dann schrie er zu Gott, dass er doch diesen Rat Ahitophels vereiteln möge. Und Gott hat also wirklich Gnade gegeben. Ahitophel, man kann die Geschichte nachzulesen, ist spannend wie ein Krimi, war total verzweifelt. Ja, und das Ergebnis war bei Judas. Er erhängte sich, liebe Geschwister. Nicht, um mit Menschen wie Ahitophel und Judas, vielleicht nicht in dieser so krassen Form, liebe Geschwister, aber muss auch die Gemeinde immer wieder leben. Nicht, das müssen wir wissen. Und wir dürfen uns nicht darüber wundern, wenn uns Christen enttäuschen. Dürfen wir uns nicht wundern, die der Sache Jesu Christi eben nicht gut gesonnen sind. Denn das wissen wir ganz klar. Wo auf der einen Seite der Heilige Geist wirkt nicht, tritt auf der anderen Seite sofort das Böse auf, kommt auf der anderen Seite sofort die Opposition. Das müssen wir ganz klar wissen. Aber das dürfen wir dann in solchen Situationen mitnehmen, dass Gott in seiner Allmacht nie an seinen Widersachern scheitert. Nie. Nehmen wir nur das Drama Josef und seine Brüder. Wie lautet die endgültige Botschaft? Ihr gedachtet es böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen. Ja, bleiben wir nochmal bei Ahitophels. Ahitophels böser Rat, den David zu töten, hat der lebendige Gott ins Gegenteil verkehrt. Und der David konnte nach Jerusalem auf seinen Thron zurückkehren. Und auch im Fall Judas, ich will jetzt nicht auf diese heilsgeschichtliche Wirkung angehen, Jesus Christus, sein Tod und was dadurch alles möglich gewesen ist oder möglich ist für uns Menschen. Nicht, aber vergleicht man nur zwei Verse. Und zwar den Vers 21, wo es da heißt, danach erklärte Jesus bis ins Innerste erschüttert, ich sage euch, einer von euch wird mich verraten. Und dann der Vers 30, als Judas das Brot gegessen hatte, ging er sofort hinaus, es war Nacht. Nicht also in laut Vers 21 war Judas noch im Kreis der Gemeinschaft, noch im Kreis dieser Truppe, noch im Kreis der Jünger. Und dann in Vers 30, übrig blieben nur noch diejenigen, die dann auch wirklich ihrem Herrn nachgefolgt sind. Und das ist ja immer wieder interessant zu sehen, wie der lebendige Gott in seine Gemeinde, die er ja gegründet hat, ganz allgemein, die Gemeinde, die er gegründet hat, wie er da wirklich hineinwirkt, wie er wirklich darauf achtet. Und das erinnert mich so an einige Beispiele. Da war ja gerade nach der Auferstehung und nach der Himmelfahrt Jesu Christi, da entstand ja gerade die erste Gemeinde. Und da musste ich sofort an Ananias und Sapphira denken. Oder nehmen Sie die chaotische Gemeinde da in Korinth. Denken Sie an diesen einen Korinther, nicht der dem Satan da übergeben wurde. Oder denken wir an Hymenäus und Alexander. Oder mal zwei Beispiele aus dem Alten Testament, wo wir ja noch nicht in dem Sinne von Gemeinde sprechen. Nicht Nadab und Abihu. Wir wissen ja, was die beiden da am Räucheraltar gemacht haben. Und dann ein letzter Fall, Achan. Und da sehen wir ja auch, wie der Kreis immer enger wurde. Angefangen mit dem Geschlecht Juda, und dann wurde der Kreis immer enger, bis es schließlich ihn also traf. Ja, so ist unser Gott, liebe Geschwister. Und deswegen brauchen wir uns eigentlich vor unseren Widersachern nicht zu fürchten, denn sie sind ungewollt, sind sie wirklich Gottes Gehilfen. Und was uns die Judas-Geschichte auch noch mit auf den Weg gibt, liebe Geschwister, ist, ja, das können wir besonders an Jesus sehen, wie ist er mit Judas umgegangen? Wir haben ja schon so den einen oder anderen Punkt haben wir ja schon mal erwähnt, nicht aber nochmal zusammenfassen. Wie ist wirklich Jesus mit Judas umgegangen? Das ist schon interessant zu sehen, nicht? Und er konnte die Sache Judas wirklich aus der Hand seines Vaters nehmen, nicht? Und er konnte wirklich auch deswegen ganz unaufgeregt und gelassen mit ihm umgehen. Und wenn wir mal so die entsprechenden Textpassagen durchgehen, dann werden wir feststellen, nicht, dass der Herr nie irgendwo mal ausgerastet ist bezüglich Judas oder dass er gereizt war oder dass er ihn angeschrien hat, sondern er hat ihn immer wieder in Geduld wirklich getragen. Und was auch auffällt, dass Jesus ihn gegenüber den Jüngern in keiner Weise bloßgestellt hat. Keiner Weise, dass er ihn irgendwie schlecht gemacht hat, indem er gesagt hat, seht her, ihr anderen, was wir für einen Dieb und Mörder hier wir unter uns haben. Nicht, er hat ihn wirklich da verschont, er behielt die Sache für sich, bis eben der Zeitpunkt dann gekommen ist. Und dann hat er scheibchenweise die ganze Sache dann aufgedeckt, liebe Geschwister. Und was wir vorhin schon erwähnten, dass Jesus Christus diese 3 Jahre lang mit ihm ausgehalten hat, dass er ihn 3 Jahre lang getragen hat. Nicht? So gnädig ist der lebendige Gott, ist der Herr gewesen, nicht, dass er wirklich diese Gemeinschaft mit Jesus Christus 3 Jahre lang genossen hat. Nicht, dass er in diesen 3 Jahren alles hat sehen können, die wunderbaren Zeichen und Wunder von Jesus Christus. Er hat die Predigten gehört, er hat die Gleichnisse gehört. Er ist aufgeklärt worden über die Geheimnisse des Himmelreiches und, liebe Geschwister. Und das, was ja auch noch erstaunt, dass er ihm auch noch die Kasse übertragen hat, obwohl er wusste, wer er war, dass er ein Dieb war. Nicht, dass er Spendengelder veruntreut hat, wie gesagt, dass er schlecht unterscheiden konnte zwischen mein und dein. Das wusste er, aber er hat es ausgehalten, Jesus Christus. Nicht? Und wenn ich also dieses Verhalten Jesus betrachte, dann fällt mir das Gleichnis da vom Unkraut unter dem Weizen ein. Nicht? Jesus hat den Judas nicht sofort ausgerissen. Nicht so, wie man damals eben das Unkraut auch nicht sofort ausreißen sollte. Und so hat es Jesus mit dem Judas auch nicht gemacht. Erst als die Stunde wirklich gekommen war, da begann er also wirklich alles ans Licht zu bringen. Und dann fällt ja noch eine Tatsache auf. Der Judas war ja nicht jemand, der, sag ich mal, so abseits der Jüngertruppe da irgendwo gesessen hat. Denn er war ja in unmittelbarer Nähe Jesus, das muss man ja auch mal bedenken. Nicht zwar diese komplette Nähe, wie sie Johannes hatte, nicht? Aber er war in unmittelbarer Nähe von Jesus Christus. Nicht? Er war also mittendrin. Und das sieht man ja daran, als Jesus diesen Bissen da eintauchte, reicht er eben in den Bissen. Nicht? Und da genügt normalerweise eine Armlänge. Ja, das reicht vollkommen aus. Also der muss ziemlich nah auch in der Nähe von Jesus Christus gesessen haben, liebe Geschwister. Nicht, also insofern können wir eine Menge lernen von Jesus Christus, wie wir wirklich mit Menschen umgehen. Und wir haben ja schon Schwierigkeiten, mit Menschen richtig umzugehen, wenn sie uns vielleicht ein bisschen auf den Keks gehen oder wenn sie uns ein bisschen auf den Nerven gehen. Das sind dann noch lange keine Judas-Leute. Ja? Und jetzt sehen wir mal hier, wie Jesus Christus wirklich mit Judas umgegangen ist. Ja, das war also in Anführungsstrichen der Jünger, nicht, der Jesus verraten hat. Und jetzt kommt dieser krasse Gegensatz, liebe Geschwister, nicht hier aus diesem Vers 23. Der Jünger, den Jesus besonders liebte, hatte bei Tisch auch seinen Platz unmittelbar an Jesu Seite. Nicht, wir wissen ja, wir sind ja auch bestens vertraut mit dem Johannes. Wir wissen, dass er sich an vier Stellen mit dieser wunderbaren Formulierung sozusagen vorstellt. Zwei Formulierungen gehören in die Passionszeit, Gründonnerstag, Karfreitag, und zwei gehören in das Ostergeschehen, einmal Ostersonntag und eine Begebenheit in der Zeit nach Ostersonntag. Und auch diese Formulierung, nicht, den Jesus lieb hatte, da steckt auch wirklich eine Botschaft drin, liebe Geschwister. Denn das müssen wir doch ganz nüchtern sehen. Der Johannes, der hätte doch zig Möglichkeiten gehabt, sich da in das Evangelium einzuzeichnen. Der hätte hunderte von Begebenheiten wirklich nennen können, die ihn auch in irgendeiner Weise zum Thema gemacht hätten, nicht, wo er mal eben eingeflochten hätte: Ich war damals auch dabei. Da hätte der keine Probleme gehabt. Nicht? Und so überrascht es eben, dass er sich eben so nennt, dass er sich so vorstellt, liebe Geschwister. Und das muss uns allen auch klar und bewusst sein, nicht, dass dieser Apostel zu der Zeit, als er sein Evangelium geschrieben hat, die absolute Nummer eins war. Nicht, das war also eine Zeit, wo Petrus und Paulus schon längst in der Ewigkeit waren. Nicht, und die apostolische Ära langsam im Abklingen war. Aber einer war noch da, eben dieser Johannes, nicht, den Jesus wirklich lieb hatte. Und dieser Johannes, der hätte sich mit allen möglichen Namen vorstellen können. Der hätte sagen können: Ich, Johannes der Apostel, mit meinem Bruder Jakobus und Petrus, nicht, zum internen Dreierkreis Jesu Christi gehörend, nicht direkt da, also direkt im Magnetfeld von Jesus Christus. So hätte er sich vorstellen können. Nicht, er hätte sagen können: Ich, Johannes der Apostel, nicht, die Gemeinde Jesu Christi bis ins erste und zweite Jahrhundert prägend beeinflusst hat. Nicht, ich, Johannes der Apostel, nicht, der das Evangelium, der die drei Briefe und geschrieben hat, und ich, der Apostel der Prophetie. Nicht, ich, Johannes der Apostel, nicht, was weiß ich, mit höchstem Respekt im ganzen kleinasiatischen Raum und. Und das alles macht er nicht, sondern er sagt: Ich bin der von Jesus Geliebte. Und das müssen wir auch richtig verstehen. Ich bin der von Jesus Geliebte. Er sagt ja nicht: Der Jesus Christus liebt mich besonders und euch nur ein bisschen. Sondern: Ich bin der von Jesus wirklich Geliebte. Nun wissen wir ja, da wir ja in der Bibel bewandert sind, und wissen wir ja, dass der Johannes nicht der Einzige ist, der sich da so nennt. Es gibt noch drei andere, wo es auch heißt, dass sie von Jesus Christus geliebt sind. Das war Maria, Martha und Lazarus, nur eben jetzt mit dem Unterschied: Da werden die Namen erwähnt bei den dreien, aber der Johannes bleibt anonym in dem Sinne, bleibt also anonym. Und natürlich fragt man sich, warum macht er das so? Warum stellt er sich so vor? Johann Albrecht Bengel, ich weiß nicht, ob der Name bekannt ist, der hat das treffend ausgedrückt. Er hat also gesagt, er, Johannes, ist einer, von denen man sagen kann, dass es ihm wichtiger ist, von Jesus Christus geliebt zu werden, als einen berühmten Namen zu haben. Ja? Er, Johannes, ist einer von denen, von dem man sagen kann, dass es ihm wichtiger ist, von Jesus Christus geliebt zu werden, als einen berühmten Namen. Das ist so eine tolle Kurzbiografie deines Lebens. Also wenn du morgen gefragt wirst, wer bist du, dann kannst du antworten, ich bin jemand, der von Jesus Christus geliebt ist. Das, und liebe Geschwister, sagen wir doch mal ganz nüchtern, das macht es doch im Kern aus, unser Leben mit Jesus Christus. Es macht doch nicht im Kern aus, dass wir Jesus Christus so toll lieben, sondern dass wir von ihm geliebt sind, liebe Geschwister. Dass wir von ihm wirklich geliebt sind. Das ist es doch, liebe Geschwister. Und wenn jetzt Johannes in dieser Rolle auftritt, liebe Geschwister, und in dieser Rolle wirklich zu uns kommt, nicht, dann haben wir also jetzt in der Feststellung, dass er kein Name steht. Er bleibt ja anonym. Dass er kein Name steht. Da haben wir natürlich die Riesenchance miteinander, dass wir uns genau damit auch identifizieren. Natürlich nicht mit dem großen Apostel, den der lebendige Gott da ausgewählt hat, sondern dass wir uns mit dem identifizieren, der sich eben diese Kurzbeschreibung gegeben hat, liebe Geschwister. Nicht, dass wir mit ihm wirklich in diese Rolle einsteigen, dass du sagen kannst, ich bin wirklich jemand, der von Jesus Christus geliebt ist. Ich bin einer, der wirklich von der Liebe Jesus Christus erreicht worden ist. Und das muss ich persönlich wissen, liebe Geschwister. Und wenn mein Name jetzt da drin steht, liebe Geschwister, dann ist der Gedankengang doch auch, dass umgekehrt die Botschaft gilt. Er, Jesus Christus, hat dann meinen Namen da hineingesetzt. Nicht? Es ist ein Wunder geschehen. Nicht? Und das bestätigt mir Jesus auch an diesem Tag und auch zum Jahresende, liebe Geschwister. Nicht? Es gibt ja dieses starke Wort des Propheten Jeremia 31, Vers 3. Ich habe dich je und je geliebt, darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte. Und dann noch hier Jesaja 43, der erste Teil des ersten Verses. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein, liebe Geschwister. Aber ich bin eben nicht nur jemand, der von Jesus Christus geliebt ist, sondern ich gehöre jetzt auch zu den Geliebten. Das heißt, dadurch erweitert sich der Kreis. Ich sehe jetzt nicht nur mich, sondern ich sehe auch meine Mitgeschwister, meine Mitbrüder und meine Mitschwestern, die sehe ich jetzt. Der Kreis wird auch da wirklich größer. Das ist das, was uns Johannes wirklich mit dieser Formulierung wirklich mitgeben möchte. Nicht, dass wir das nicht falsch verstehen. Die Jesusleute ist keine Elitetruppe. Nicht keine Elitetruppe, bei weitem nicht, ja? Das wissen wir. Wir sind äußerlich auch nicht bessere Menschen, bei weitem nicht. Nicht, aber wir sind die Geliebten dieses Herrn, der uns wirklich aus der Finsternis herausgeholt hat und der uns wirklich Glauben geschenkt hat. Und der uns immer wieder auch zu seinem Tisch einlädt, wie wir es auch hier praktizieren, liebe Geschwister. Und so sieht das Johannes eben auch für sich. Er sieht sich als den, der wirklich zum Liebenden und der auch zu den Geliebten gehört, liebe Geschwister, der wirklich von der Tat der Liebe Jesus Christus also bewegt ist. Und deswegen gibt er sich diesen Namen. Er ist der, den Jesus lieb hat. Wie heißt du? Merkst du? Was Schöneres kann man eigentlich nicht von dir sagen, dass du einer von denen bist, die von Jesus Christus geliebt sind. Was für eine optimale Kurzbiografie in deinem Leben. Amen.